Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal. Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Aktenzeichen XY, Indiana Jones, wie auch immer Sie es nennen wollen. Stefan Diefenbach und Marsht Raschet forschen an etwas ganz Besonderem, das vor vielen Jahren auf einem Dachboden in Nassau gefunden wurde. Was sie schon alles erforscht haben, warum sie unbedingt ihre Mithilfe brauchen und worum es eigentlich geht, heute im Hörmal. Indiana Jones an der Lahn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das, lieber Stefan Diefenbach, das hattest du mir letztes Jahr geschrieben und mir erzählt von einem ganz besonderen Fund, den es vor vielen Jahren schon auf einem Dachboden in Nassau gab. Genau deshalb sitzen wir heute hier mit diesem Fund und zusammen mit Marsht Raschet, der mit dir an diesem spannenden Projekt forscht. Deshalb erst einmal herzlich willkommen, ihr beiden.
Dankeschön.
Danke.
Stefan, dich habe ich heute zum zweiten Mal zum Interview hier. Letztes Jahr hast du von deinem Leben als Pater der Arnsteiner Patres im Kloster Arnstein in Obernhof erzählt. Bis 2005 warst du dort Ordensmann. Mhm. Heute führst du einen Weltladen in Bornheim und dahinter steckt eine sehr bewegende Geschichte, kann man so sagen. Wer da nochmal reinhören möchte, dem verlinke ich den Podcast sehr gerne in den Shownotes. Du lebst nicht mehr hier, aber du bist deiner Heimat noch sehr verbunden, kann man sagen. Und ich glaube aktuell auch noch etwas mehr, weil dir etwas sehr Spannendes in die Hände gelegt wurde, gefunden auf einem Dachboden in Nassau. Ich gehe davon aus, du hast nicht selbst auf den Dachböden in Nassau herumgestöbert, sondern das, was ihr gefunden habt oder jetzt erforscht, kam dir ja irgendwann mal in die Hände. Kannst du uns erzählen, um was genau es sich handelt und wer das überhaupt entdeckt hat?
Also alles beginnt für mich mit Gabi Fischer aus Obernhof, der unermüdlichen Kulturschaffenden, die Idee hatte, Ausstellungen zu machen mit Handschriften. Also mittelalterliche Bücher begeistern sie sehr, die Illumination, was dort gezeichnet wird. Und der Mensch, der für sie das Layout ihrer Flyer, Plakate und Ankündigungen macht, der hatte einen Freund, der davon gehört hat, dass eben der Drucker diese Handschriften-Flyer macht. Und der erzählte dann, dass er vor vielen, vielen Jahren eben als Mitarbeiter einer Umzugs- und Entrümpelungsfirma in Nassau tätig wurde und beim letzten Rundgang durch das Haus eben etwas gefunden hat, wo er dachte, das ist doch zu schade, um es wegzuwerfen. Ja, das Haus war leergeräumt, die Erben hatten schon alles mitgenommen und der Auftrag war halt, das Haus besenrein zu hinterlassen. Und beim letzten Rundgang hat er eben etwas unterm Dach gefunden, im Dachgebälk, hat es rausgeholt und fand dann irgendwie es zu schade, wegzuwerfen. Er hat es mit nach Hause genommen, hat aber dann in den mehr wie 25 Jahren es nie geschafft, mit jemandem in Kontakt zu kommen, der erklären konnte, was er denn da gefunden hat. Mhm. Aber als der Druckerfreund ihm von den Handschriften erzählt hat, da fiel ihm das wieder ein und er hat ihm dann 3-4 Fotos gegeben und gesagt, dann frag doch mal die Gabi Fischer, wenn die da sich um diese Dinge kümmert, dann hat die vielleicht eine Idee. Gabi Fischer hatte keine Idee, aber eine WhatsApp-Gruppe, sie heißt Handschriftenzauber, wo Menschen drin sind, die halt sich auch um alte Bücher kümmern, die davon begeistert sind. Und in diese WhatsApp-Gruppe hat sie die Fotos gestellt und da war so mein Spürsinn geweckt, so ein bisschen die Ahnung, oh, da ist irgendwas Besonderes, da ist irgendwas. Und ich habe es dann weitergeleitet an einen Freund, der aus dem Iran kommt. Und die Frage war, ist das vielleicht Farsi, also die Schrift auf den Blättern? Und der schrieb dann zurück, nein, Farsi nicht und Urdu auch nicht. Mhm. Und die muslimische Gemeinde, mit der wir in Frankfurt zusammenarbeiten, da kam der Tipp von dem Imam, das ist wahrscheinlich Arabisch und das ist wahrscheinlich eine Seite aus dem Koran, also ein handgeschriebener Koran. Mhm. Und ja, wie es so sein sollte, in dieser Zeit kam auch Matt zu uns in den Laden, um dort mitzuarbeiten. Und als ich ihm die Fotos zeigte von den 2, 3 Blättern, war er auch total begeistert und sagte, ja, das ist Koran und wir müssen da mehr drüber rausfinden. Das ist irgendwas ganz, 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 ganz Tolles. Und ja, so war der Anfang. Ich habe dann den Mann besucht in Lahnstein, der das gefunden hat, den Entrümpler gefunden. Und der hat mir dann das Stück auch verkauft, weil er sagte, ach, ich habe es jetzt 25 Jahre, ich gebe es einfach mal weiter und versuchen Sie doch mal rauszufinden, was es ist. Das habe ich auch immer gemacht, ihn da informiert, wenn ich irgendwas Neues rausgefunden habe. Mhm. Wir waren dann auch in Nassau, um zu gucken, wo war denn das Haus, was er entrümpelt hat. Er konnte sich nicht mehr so ganz genau dran erinnern, also mutmaßlich. Vielleicht war es das Haus von Volker Thiel, der leitender Mitarbeiter in der Nassauer Munitionsfabrik war. Ja. Also das ist so ein Name, wo bei ihm auch was aufgeleuchtet ist. Und er sagte, das könnte sein, aber man weiß es nicht ganz genau.
Vielleicht als Hinweis noch, das war in der Hoheleistraße.
Genau, genau.
Das kann man so auf jeden Fall eingrenzen. Und der Fund ist gute 25 Jahre her, sogar noch ein bisschen weiter entfernt, 1995.
Ja, zwischen 95 und 2000 müsste das gewesen sein, dass er das gefunden hat und halt mit nach Hause genommen, weil er es zu schade fand, um es wegzuwerfen. Ja. Mhm. Thank you.
Ich habe jetzt tatsächlich damit gerechnet, ihr bringt ein paar Blätter mit. Das, was ihr jetzt hier ausgebreitet habt, das ist ja ein richtiges Werk. Könnt ihr beschreiben, wie viele Seiten sind das überhaupt, auch vom Koran? Also was ist das für ein Umfang, den wir hier vor uns liegen haben?
Ja, also ich glaube, es geht um die 300 Blätter, so ja. ungefähr. Also den normalen Koran, den ich kenne, was wir gerade in Moscheen und sowas zur Verfügung haben, hat so 604 Seiten. Mhm. Und ich habe auch das ein bisschen verglichen. Ne? Also es geht hier fast auf der Seite so viel Text, also nicht genau so viel Text, aber ungefähr so viel Text wie auf den normalen Koran, den wir kennen. So, ich gehe davon aus, das sind so vielleicht 300 oder 350 Blätter.
Ja, das ist ja schon auch genau. ein ganz großer Teil des Koran, ja. den wir da vor uns liegen haben, oder?
Ich glaube, es ist schon fast komplett. Ja. Also wir haben das nicht alle Blätter geguckt, sondern einfach Blöcke so geschaut und die meisten, also Koran ist so 30 Teile, in 30 Teilen verteilt. Und genau, wir haben schon die meisten Teile gefunden. Mhm. Nur ganz am Anfang fehlt eine Seite, die erste Sura vom Koran. Die haben wir nicht gefunden, aber es könnte sein, dass sie irgendwo dazwischen liegt.
Ja. Du hast gerade schon gesagt, ihr nehmt das so in Blöcken, denn es ist ja, glaube ich, auch nicht so einfach, jede einzelne Seite einfach so umzuschlagen. Die sind sehr empfindlich. Vielleicht könnt ihr beschreiben, was ist das überhaupt, also für ein Material, mit wem wir es da zu tun haben und wie alt ist das? Kann man das schätzen?
Ja, also es ist Papier und es ist sehr, sehr spröde. Das kann kommen von der Lagerung. Wir wissen ja nicht, wie lange die Handschrift auf dem Dachboden gelegen hat, aber wenn da im Sommer mehrere Jahre lang die Sonne drauf geknallt ist auf das Dach, beschleunigt das den Alterungsprozess. Also man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Wir arbeiten mit weißen Handschuhen und Pinzette, um Seiten umzudrehen. Es gab noch keine Papieranalyse. Das wäre das, was wir als nächstes auch gerne machen würden, wenn das irgendwo möglich ist. In der Frankfurter Bibliothek hatte eine Mitarbeiterin das Papier gegens Licht gehalten, um zu schauen, ob es Wasserzeichen gibt. Mhm. Also ganz häufig hat man in dieser Zeit, wenn man Papier gemacht hat für muslimische Länder, dann auch Wasserzeichen wie Halbmond oder Ähnliches verwendet. Das findet man hier nicht, zumindest auf den Seiten, die wir gesehen haben. Mhm. Und sie meinte, es ist wahrscheinlich schon industriell gefertigtes Papier. Also bis 1820 so rum hat man das handgeschöpft. Mhm. Und danach haben die Italiener erfunden, wie man das auch industriell macht, also mit Maschinen macht. Jetzt nicht große Industrie, aber maschinell eben. Und da wissen wir einfach noch nicht, aus welcher Zeit es stammt. Also der Vergleichskoran, den es in der Arabistik-Sammlung an der Uni in Münster gibt, da ist die Zeitbeschreibung also etwas zwischen 1780 und 1820. Mhm. Aber für unser Stück, für unseren Koran müsste es eigentlich nochmal eine wissenschaftliche Papieruntersuchung geben.
Ja. Du hast jetzt schon zwei Orte genannt, wo ihr in den vergangenen Monaten wart. Ich glaube, es gab noch mehr Stationen. Wie ist es denn überhaupt weitergegangen? Du hast dich dafür entschieden, ich muss daran forschen, zusammen mit dir. Was habt ihr schon alles abgeklappert an Stationen? Wo wart ihr schon überall? Mit wem habt ihr gesprochen?
Also das meiste läuft über E-Mail. Wir waren, das war schon auch ein besonderer Moment, im Kloster Aibingen, Rüdesheim. Eine Benediktinerin dort ist professionelle Papierrestauratorin und die haben auch eine riesige Werkstatt da. Es war ein ganz besonderer Moment. Wir waren zusammen da und es war toll zu erleben, mit welcher Ehrfurcht auch die Schwestern, die Benediktinerin, den heiligen Text der Muslime auch willkommen geheißen hat, möchte ich mal sagen. Es war ein wirklich toller Moment. Matsch konnte Dinge erklären, konnte zeigen, was bestimmte Zeichen bedeuten. Und die waren richtig ergriffen davon und super dankbar, dass wir dass sie das Stück sehen durften und wir mit ihnen da eine Stunde drüber gesprochen haben. Ja? Mhm. Das war schon so ein besonderer Moment gewesen auch. Wir hatten eingeladen, das ist eigentlich so der Wendepunkt, als ich den die Handschrift mitgenommen habe, kaufen konnte und mitgenommen habe, haben wir beide bei mir zu Hause eine halbe Nacht gesessen, 3-4 Stunden, und haben uns die Seiten angeschaut, und das war halt so ein Wow-Effekt. Also ich hatte sowas auch noch nie gesehen, Matsch auch nicht, und sagen wir haben da was in den Händen oder vor uns, was um die 200 Jahre alt ist, was jemand in Subsahara-Afrika, also vermutlich Niger, Tschad, mit sich rumgetragen hat, aus dem er gelebt hat, vorgelesen hat vielleicht oder rezitiert hat für seine eigene Frömmigkeit. Wow, da weht schon eine Menge Geschichte aus so einem Stück. Und dann gibt es in Frankfurt an der Uni, an der Jesuitenhochschule, eine Cibedo heißt das. Das ist die christlich-muslimische, eine Stelle für den christlich-muslimischen Dialog. Und da war ein Mitarbeiter bei uns, als wir das zweite Mal angeschaut haben, mit einem guten Bekannten von ihm. Der ist Imam und arbeitet im Gefängnis in Frankfurt unter anderem. Und die beiden haben in Münster studiert. Und nachdem wir so einiges angeguckt haben, hat der Imam dann gesagt, mir fällt da was ein, ich habe da eine Erinnerung, und hat dann auf der Seite der Arabistik der Uni Münster eben das Geschwisterchen, würde ich mal sagen, von dem Koran gefunden. Die Schrift ist ähnlich, der ganze Aufbau, und da haben wir dann auch einiges an Informationen darüber erschließen können. Unter anderem, dass es auch solche Handschriften in der British Library gibt und auch in 2-3 wichtigen Museen in den USA. Aber es ist eine Rarität, das kann man schon sagen.
Du hast jetzt eben gesagt, Nigeria, Niger, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, dass das aus der Region herkommen muss?
Ja, das war eben der Schlüsselmoment über den Imam, der halt das wiedergefunden hat. Das war mal Objekt des Monats im Oktober 2020. Mhm. Also die Arabistik stellt immer bestimmte Stücke aus ihrer Sammlung vor, und da war das Objekt des Monats. Und die haben wohl schon zu dem, was sie da haben, sehr viel wissenschaftlich erforscht und haben dann auch gesagt, ja, das ist also maghrebinisches Arabisch, also
maghrebinisches Arabisch,
okay. Genau, ja. Was in den Maghreb-Staaten Nordafrika verwendet wurde, und weil es dort sehr viele Verbindungen gab, auch zu Subsahara-Afrika, halt von da aus auch übernommen wurde, allerdings mit regionalen Eigenheiten. Mhm. Ja. Und ein anderer Wissenschaftler in Hamburg, Dimitri Bondarev, es gibt da auch eine Sammlung von arabischen Handschriften, der hat auch bestätigt, dass es aus diesem Gebiet rund um den Tschadsee kommt. Mhm. Also heute sind da die Staaten Nigeria, Niger und Tschad. Mhm. Früher gab es dort ein über 1000-jähriges Reich, eine über 1000-jährige Herrschaft. Kanem-Bornu hatte ich vorher auch noch nie gehört. Ja, gehört nicht zu dem, was man in der Schule lernt. Aber durch die Forschung sind wir da drauf gekommen, und da ist es wohl anzusiedeln.
Ja.
Also da kommt's her.
Ja. Ja.
We'll be right back.
Du hattest eben, Mascht, im Vorgespräch schon erzählt, du hast auch Fotos mitgenommen in den Jemen, in deine Heimat. Wie war das da für dich, das zu zeigen? Und bist du da weitergekommen in deiner Forschung?
Die Grundidee war, weil im Jemen wurden angeblich die ältesten Kopien von Koran entdeckt. Das war in den 80ern oder so. Und dann dachten wir, vielleicht kriegen wir dort Unterstützung und so weiter. Ich habe dann erstmal mit meinem Vater gesprochen. Der hat mir gesagt, es ist nicht die Zeit dafür. Gerade aktuell die Situation im Jemen ist nicht so stabil. Und vielleicht manche kommen dann dazu, dass du irgendwie mit so alte Sachen handelst oder keine Ahnung, lieber nicht drüber sprechen. Also das habe ich dann, ich habe einfach über Privatkontakte einfach gefragt, aber also vieles habe ich leider nicht mitgekriegt. Mhm. Ja.
Was fasziniert dich persönlich so daran, an diesem Fundstück?
Für mich, also ich habe mich mit Koran als Kind viel beschäftigt. Mhm. Ich habe das sogar alles auswendig gelernt, als ich 13 Jahre alt war oder so.
Wahnsinn.
Das hat so mehrere Jahre gedauert. Und dann als ich hier in Deutschland war, dann hatte ich schon vor 2-3 Jahren nicht mehr so viel Kontakt mit Koran gehabt. Und dann, als ich das Foto gesehen habe, war für mich ganz besonders. Ich konnte das sofort sagen, ja, das ist Koran. Also die meisten, also mein Bruder, der hat versucht, das zu lesen, konnte das nicht so gut lesen. Yeah. Aber ich, weil ich, wie gesagt, ich habe das schon auswendig gelernt, dann konnte ich das doch lesen. Und ich kann mich daran erinnern, als der Stefan mir, der hat mir am Anfang gesagt, ich gehe nur hin, wenn du dich so interessiert, dann mache ich vielleicht für dich mehr Fotos. Und dann auf einmal schreibt mir, ja, ich komme morgen, ich bringe den mit und dann kannst du dir, und dann an der Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich habe nur davon geträumt, wirklich. Und als ich das einfach vor meinen Augen gesehen habe, war einfach für mich ganz besonders, also ganz besonderer Moment.
Ja. Was auch für ein schöner Zufall, dass er bei dir im Weltladen arbeitet und dann dieser Fund zu euch kommt.
Das war, glaube ich, 3 Tage, nachdem ich angefangen habe, dort zu arbeiten. Ich hatte das Gefühl, einfach nur gehabt, keine Ahnung, es gab einen Grund, das ist der Grund, warum ich hier gelandet bin, weil,
Toll. Ja. Toll. Du hast eben schon gesagt, du kannst das tatsächlich lesen. Würdest du vielleicht etwas für uns zitieren aus diesem Fundstück, wenn du magst?
Ja, genau. Also ich kann zum Beispiel der allererste Satz im Koran, so vielleicht erstmal auf Arabisch, ist auch ganz kurz, und dann vielleicht auch die Bedeutung davon lesen. Also was gerne. Für mich auch, also ein besonderer Satz ist auch, also das benutze ich immer. Und das ist einfach, sie sagt Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Also das ist, also Gott sei Dank, der ist Gott aller Menschen. Also aller Menschen, ich meine nicht nur Muslime, sondern die ganze Menschheit. Und das ist für mich so ein besonderer Satz, weil das ist für mich nur, dass man, das ist offen, das ist ganz offen für alle Menschen. Ist es nicht nur für mich, sondern für alle. Genau. Ansonsten, ein anderer Satz gibt es, also Gott sagt so, im Arabisch heißt das, Inna ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Das ist, dass Gott sagt, ich habe euch Nationen, verschiedene Stamm geschaffen, um voneinander zu lernen, euch kennenzulernen und nicht zum Beispiel gegeneinander zu kämpfen oder so weiter. Ja. Also das sind so besondere Sätze für mich, die mir die Aufgabe machen, dass ich einfach so offen sein soll, dass gegenüber anderen Menschen, anderen Religionen.
Kannst du persönlich diese sehr alte Handschrift auch lesen und unterscheidet die sich sehr vom neueren Arabisch?
Ich kann das problemlos lesen. Für mich, ich konnte das sofort lesen.
Wahnsinn. Ich sehe nur Zeichen.
Und sogar, ich wusste schon vorher direkt, dass das so maghrebinisch ist.
Ja.
Weil zufällig, also ich höre seit so 2-3 Jahren so eine marokkanische Musikgruppe, die macht so Sufi-Musik und so weiter. Mhm. Und der Untertitel schreiben sie so in solcher Art und Weise.
Ja.
Vorher kannte ich diese Schrift auch gar nicht. Und dann, ich habe das direkt damit verbunden. Und dann, als sie gesagt haben, naja, aus dieser Region, dann dachte ich, okay, dann
für mich passt.
Das passt, das passt. Aber wie gesagt, nur weil ich mich damit beschäftigt habe, kann ich das einfach gut lesen. Mhm. Aber wie gesagt, andere haben Probleme damit. Mhm. Also nicht große Probleme, die können das schon lesen, aber nicht so alles.
Mhm. Es ist ja auch generell sehr gut erhalten. Also die Handschrift kann man ja wirklich, wenn man sie lesen kann, problemlos lesen. Das ist der Wahnsinn. Stefan, du hast eben gesagt, dieser Fund ist eine Rarität. Wie oft gibt es so etwas in der Art denn überhaupt?
Ja, das weiß ich nicht, aber was wir hier sehen, ist ja eine lose Blattsammlung. Mhm. Also wir haben kein gebundenes Buch, sondern eine lose Blattsammlung. Das ist aber typisch für diese Region, für diese Zeit. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber man kann sich vorstellen, dass so eine lose Blattsammlung auch leicht verloren geht. Ja? Mhm. Wie viele es insgesamt gibt, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Das werden auch die zukünftigen Erforschungen noch ergeben. Ob es da noch etwas ganz Besonderes gibt, kann man den Namen vielleicht irgendjemand zuordnen? Oder können die Wissenschaftler die Schrift einer bestimmten Schreibschule zuordnen? Also ich meine, das macht ja nicht irgendjemand zu Hause. Ich weiß nicht, wie lange man dafür braucht, ein Jahr vielleicht, bis man den gesamten Text geschrieben hat. Das ist auch so, dass da wahrscheinlich in der Zeit nicht jeder eine solche Koranhandschrift in der dazugehörigen Ledertasche, die wir auch noch haben, einfach hatte. Ja? Also das war schon in der damaligen Zeit ein gewisser Schatz gewesen. Ja. Und es dürften im Lauf der vergangenen 200 Jahre sehr, sehr viele auch verloren gegangen sein. Mhm. Vernichtet, vielleicht Gewalt, also weil es vernichtet werden sollte, halt gewaltsam, aber auch vielleicht einfach verloren gegangen, verschüttet, einfach weg. Aber wie viele es davon gibt, das weiß ich nicht. Da warten wir noch auf zukünftige Forschung. Aber zumindest in der Beschreibung des Korans, der Koranhandschrift, die in Münster ist, heißt es, nur sehr wenige Museen und Sammlungen haben diese Art von Handschrift.
Wow. Ja.
Insofern dürfte es jetzt nicht so Tausende davon geben, sondern es ist dann schon eine Rarität. Es ist wirklich sehr, sehr schön geschrieben. Es gibt dann in schwarzer Tinte und dann mit rot-violetten Ergänzungen. Das sind, glaube ich, die Vokale, damit man das besser lesen kann. Mhm. Und dann gibt es einige Ergänzungen oder Unterteilungen, wo eine Sure endet oder wo ein bestimmter Vers endet, auch wo man besondere Gebete sprechen oder sich hinknien soll. Also sind auch Anweisungen sozusagen zum religiösen Gebrauch dieses Buches, die alle mit dabei sind. Was wir nicht haben, sind Bilder, weil es ein Bilderverbot gibt. Es gibt einige wenige grafische Zeichnungen da drin. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Teppich, also Kreise und Flechtwerk.
Yeah.
Das gibt es an mehreren Stellen. Das ist auch ganz schön. Es sieht fast so aus wie so ein Bauplan von einem Garten, geometrischen Garten oder Flechtwerk. Aber jetzt irgendwelche Bilder, so wie in mittelalterlichen Handschriften, das gibt es nicht.
Du hast gerade schon gesagt, das ist ein kleiner Schatz und genau so habt ihr ihn ja auch hierher transportiert, in einer Box. Ihr fasst das mit weißen Handschuhen an und du hast es gerade auch gesagt, das war ja in einer Ledertasche drin, die auch noch wahnsinnig gut erhalten ist, die ihr aber auch restauriert habt oder habt lassen. Vielleicht kannst du dazu
genau, nicht selbst
was erzählen.
Es ist besser, da die Fachleute dran zu lassen.
Ja.
Eine Restauratorin in Bonn, die sich mit diesen Dingen auskennt, hatte die Handschrift und auch die Ledertasche so 4-6 Wochen bei sich in ihrer Werkstatt und hat dann gereinigt. Sie hat 2-3 Stellen, die offen waren, die aufgerissen waren, wieder verschlossen. Sie hat auch den Tragegriff wieder angenäht. Was sie nicht gemacht hat, ist den Verschluss restauriert, weil sie sagte, ich kann nicht erkennen, wie das genau zusammenpasst. Und bevor man irgendwas macht, was nicht historisch ist, ja, lässt man es einfach so, wie es ist, mhm, und stellt nicht etwas her, was so nicht nach den wissenschaftlichen Kriterien, Qualitätskriterien für ihre Arbeit halt passt. Und das finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Wir haben da auch schon mehrere positive Rückmeldungen bekommen, dass wir so behutsam auch mit dem Restaurieren vorgegangen sind. Sie hat dann einen, ich glaube 20 Seiten sind das, einen Bericht über ihre Restaurierungsarbeiten gemacht, mhm, welche Materialien sie verwendet hat, was sie genau gemacht hat. Mhm. Also das ist alles super dokumentiert. Bei dem Papier sind wir noch ein bisschen zurückhaltend.
Weil ich habe eben schon den Begriff Einfamilienhaus gehört.
Genau, genau. Also die Benediktinerin in der Restaurierungswerkstatt für Papier dachte so, ja, man müsste was machen, weil das Papier halt sehr spröde ist, aber das wäre so Einfamilienhaus plus, was man da investieren müsste.
Und, Wahnsinn.
Ja. Okay.
Ja.
Das lassen wir mal erstmal. Wir versuchen es halt möglichst wenig zu bewegen. Eine Idee ist auch, dass es professionell eingescannt wird, mhm, damit es halt der Wissenschaft zur Verfügung steht, dass, mhm, also Menschen auf der ganzen Welt, die zu diesem Thema forschen, eben dieses Stück auch sehen können, mhm, beforschen können und dass man das dann halt eben nicht immer wieder in die Hand nehmen muss. Also immer wieder springt Papier ab, weil es so spröde ist, also, mhm, gibt es kleinere Verluste und es tut dem Fund wirklich nicht gut, mhm, wenn es viel bewegt wird. Ja.
Mhm.
Und es wäre auch gut, wenn es irgendwann mal in einer Temperatur, Luftfeuchtigkeit, was man da so alles braucht, damit, ja, man sagt, der Alterungsprozess wird nicht beschleunigt, wie unter dem Dach, ja, Dachgebälk, wo die Sonne drauf scheint, sondern man versucht, das so gut wie möglich zu erhalten, indem man optimale Bedingungen schafft, dass, mhm, das Papier eben nicht weiter schnell altert, sondern so weit wie möglich erhalten,
mhm,
bleibt.
Jetzt seid ihr nicht nur in diesen Podcast gekommen, um zu erzählen, was ihr schon alles herausgefunden, mhm, habt. Das ist ja schon eine ganze Menge. Sondern ihr wollt ja mehr wissen. Und was genau und wie wir dabei helfen können, das hören wir gleich.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. The baffled king composing hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah.
Kannst du denn oder habt ihr beide eine Vermutung, wie ist denn diese Koran-Handschrift überhaupt nach Nassau gekommen? Gibt es historische Verbindungen, die darauf hinweisen?
Ich habe mir viel Gedanken drüber gemacht, aber ja, um ehrlich zu sein, das ist mir ja ein Rätsel. Mhm. Das würde ich gerne wissen, aber so viel Fantasie habe ich nicht, weil ich fand es schon sehr, sehr faszinierend, wie das von Sub-Sahara nach Nassau in der damaligen Zeit her gelandet ist. Dafür habe ich keine Fantasie. Genau, ich bin gespannt.
Das heißt, wir wissen ja ein paar Sachen. Volker Thiel als Name, womöglich Hoheleistraße. Was erhofft ihr euch denn von der Bevölkerung, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
Ja, vielleicht gibt es noch irgendjemanden, der sagt, ja, ich kann das bestätigen, dass Thiels öfters mal in Afrika waren oder dass sie Dinge aus Afrika mitgebracht haben, vielleicht in Subsahara-Afrika unterwegs waren, möglicherweise sogar Bekannte oder Freunde hatten. Keine Ahnung, ja. Also irgendwie muss es ja eine Verbindung geben, dass dieses Stück hier in Nassau auf diesem Speicher gelandet ist. Es gab... Also wir haben einen neuen Umschlag um diese Blätter, damit sie nicht verloren gehen. Das ist vielleicht aus den 20er oder 30er Jahren. Und da war ein kleiner Aufkleber drauf mit der Aufschrift 83/8, was vielleicht darauf hinweist, dass es mal Teil irgendeiner Sammlung gewesen ist. Ja? Mhm. Vielleicht ist die mal aufgelöst worden. Vielleicht hat Thiel, wenn er denn der Besitzer war, es vielleicht geschenkt bekommen, gekauft, vielleicht als Gastgeschenk mal bei einer Reise in Afrika. Also alles ist noch offen und vielleicht gibt es irgendjemanden, der da irgendetwas bestätigen kann oder eine Idee hat und sagt, ja, ich kann mich erinnern, ich habe es mal gesehen, gezeigt bekommen oder irgendwas.
Ja, und dann wäre es natürlich auch ganz, ganz wunderbar, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich dann an euch beide wenden würden.
Auf
jeden Fall, ja. E-Mail-Adresse etc. darf ich vielleicht auch in den Podcast mit reinschreiben, wie man euch erreichen kann. Und vielleicht ist ja wirklich ein wirklich guter Tipp dabei, der euch ein Stück weiter nach vorne bringt. Habt ihr überhaupt schon Tipps oder Informationen aus der Bevölkerung erhalten rund um Nassau? Gab es da schon irgendetwas?
Also ich habe ein paar Leute gefragt, aber da gab es bisher nichts, also noch nicht.
Also wirklich noch ein vollkommenes Rätsel.
Genau, genau. Ähnlich wie andere Fragen ja auch noch offen sind und wir hoffen, dass irgendwann mal sich ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin sich diese Handschrift annimmt und dann sei es vielleicht in Hamburg am Institut das beforscht und dann vielleicht nochmal besondere Dinge rausfindet, die zu dieser Handschrift gehören. Und wenn es halt einen wissenschaftlichen Bericht gibt, sind halt solche Sachen wie das Auffinden oder wo das herkommt, wer der letzte Besitzer, die letzte Besitzerin war, natürlich auch wichtige Erkenntnisse, die man dann in so einem Forschungsbericht dann schon auch ganz gerne mit veröffentlicht.
Ist das so auch das Ziel für dieses Projekt, dass ihr... Also könnt ihr euch vorstellen, dass es wirklich möglich ist, auch herauszufinden, wie kam es nach Nassau? Haltet ihr das für realistisch?
Könnte. Ja, wir würden uns freuen, wenn das klappen würde, aber man weiß nicht, die Chance bei mir ist maybe 50-50.
Ja. Wie schätzt du das ein, Stefan?
Ja, manchmal bleiben einfach Fragen offen, da muss man auch damit leben, aber vielleicht ist nochmal der ein oder andere Hinweis, der uns weiterbringt, das würde uns schon sehr freuen, dass man da nochmal ein bisschen Licht in dieses Dunkel bringt, das wär schon richtig, richtig toll.
Ja, apropos Ziel des Projektes, über das Restaurieren haben wir gerade schon gesprochen. Das ist etwas, was ihr wahrscheinlich erstmal so ganz unten anstellen müsst. Du hast angesprochen, einscannen und der Wissenschaft zur Verfügung stellen wäre toll. Aber ich glaube, es soll gar nicht unbedingt immer in deinen Händen bleiben. Was könntest du dir vorstellen, was damit mal passiert?
Ja, also das Einscannen müsste halt jemand machen, der das professionell macht. Wir haben zwar selber schon mal so einen kleinen Scanner gekauft, aber dann irgendwie nicht die Zeit gefunden, das zu machen. Ich gehe davon aus, dass wir dafür mindestens 2 Tage bräuchten. Ja? Ja. Also wirklich von morgens bis abends, ja, nur Seite hin, scannen, nächste Seite. Und dann wäre es auch nicht in dem Format, glaube ich, in dem Dateiformat, wie es dann für die Wissenschaft gebraucht wird. Es müsste schon an einem hochprofessionellen Scanner gemacht werden, der auch nicht irgendetwas zerstört. Also wir haben so einen Linsenscanner gekauft. Das ist so ähnlich wie beim Handy, der das abfotografiert. Bei dem anderen Flachbrettscanner läuft ja so eine Lampe durch. Das könnte vielleicht dem Papier oder der Schrift schaden.
Ja.
Also was toll wäre, wäre A, dass es der Wissenschaft zur Verfügung steht und dann muss es irgendwann auch nicht bei uns bleiben. Also da eine Sammlung, die dann auch die Bedingungen schafft, in denen es halt weiter die Zeiten überdauert, wäre gut. Und durchaus auch eine Rückführung nach Nigeria, Niger, Chad, wenn es dort eine Universität gibt, ein Institut, die Interesse haben und sagen, es ist gut, wenn diese Kulturgüter auch wieder dahin zurückkommen, wo sie hergekommen sind. Mhm. Wenn ihr das gescannt habt, habt ihr ja den Text, aber das Original kommt dann wieder nach Hause.
Ja.
Und das wäre schon sowas, mit dem es uns richtig gut gehen würde, wenn es so eine Rückgabe geben könnte. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es Raubkunst ist, glaube ich nicht. Aber trotzdem finde ich es gut, wenn, oder finden wir es gut, wenn diese Stücke wieder zurück nach Hause kommen.
Du hast eben schon gesagt, dir fällt es schwer, so viel Fantasie aufzubringen, wie dieses Stück über die vielen, vielen Jahrzehnte nach Nassau gekommen sein kann. Jetzt möchte ich da trotzdem auch mal draufdrücken und fragen, wenn ihr wirklich viel Fantasie aufbringen müsstet, was kann so eine Geschichte vielleicht sein? Vielleicht habt ihr ja auch unterschiedliche Geschichten, die ihr euch in der Zwischenzeit so zusammengedichtet habt. Gibt es da was?
Ja, mir kommt nur vor, dass vielleicht dieser Mann, der einfach bei der Munitionsfabrik da gearbeitet hat. Vielleicht war er dort geschäftlich. Also ungefähr dieselbe Idee von Stefan.
Mhm.
Ist er vielleicht dort vielleicht zum Islam konvertiert?
Okay.
Und dann hat sich entschieden, einen Koran zu kaufen, mitzunehmen.
Ja.
Und dann, ja, und dann hat das gekauft. Also ich weiß, ja. Also das, was mir eingefallen ist, ansonsten vielleicht jemand, der irgendwie in Deutschland gelandet ist, der Muslim auch war und ihm war das auch wichtig, der möchte ja in Deutschland vielleicht andere Leute über den Islam, also das hatten viele gemacht früher in den damaligen Zeiten. Es gab Leute, die sich die Aufgabe genommen haben, den Islam breiter zu machen. Und da sind sie in anderen Ländern, anderen Kontinenten gereist mit Koran und die haben das gelehrt und die Leute darüber gesprochen.
Mhm.
Aber wie gesagt, es bleibt alles Fantasie.
Ja.
genau.
Stefan, hast du noch eine Liebesgeschichte vielleicht für uns?
Ja, eine Liebesgeschichte. Eine gute Bekannte hat mir nahegelegt, eine Liebesgeschichte zu schreiben von einem Muslim, der den Koran nach Bad Ems mitgebracht hat, im Gefolge des Kaisers.
Das wäre eine wundervolle Verbindung, ja.
Ja, super Verbindung. Der hat da Kur gemacht und dieser muslimische Begleiter des Kaiser, Wilhelm I. oder der II., egal, der hat ein hübsches Nassauer Mädchen kennengelernt, hat sich in sie verliebt und ist dann hier hängen geblieben, hat den Kaiser verlassen, ist hier hängen geblieben und hat dann diesen Koran irgendwann hier versteckt in diesem Haus. Ja.
Mm.
Ich sehe vielleicht es so, also Herr und Frau Thiel sind auf einem, sind in Nordafrika auf einem Markt und schauen einfach so und es fällt ihnen diese Tasche vielleicht auf und dann, oh, was ist da drin? Eine Handschrift, so. Ach, das ist ja vielleicht was wert ist und man kauft sowas halt, um es dann irgendwann bei Bares für Rares wieder anzubieten und zu verkaufen. Damals gab es das ja noch nicht. Aber vielleicht sowas wie, wow, das könnte was sein, wir nehmen es mal mit, das ist vielleicht eine tolle Geldanlage auch. Und dann macht man irgendwie einen guten Deal. Man kauft das da, weil es ja schon attraktiv aussieht. Also die Tasche ist toll und die Handschrift auch. Vielleicht war das was, wo man gesagt hat, oh, das ist vielleicht mal richtig was wert und wir können es dann auch in Deutschland irgendwo anbieten.
Mhm.
Oder vielleicht ein Geschenk zu irgendeinem 50. oder 60. Geburtstag, weil irgendein Bekannter irgendwie fand, das passt vielleicht.
Ne? Ja. Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich würde sagen, es liegt an Ihnen, Stefan Diefenbach und dir, Mascht Raschet, die richtigen Tipps zu geben, damit ihr da ein Stückchen weiterkommt. Mhm. Ihr habt schon wahnsinnig viel erforscht und ich glaube auch sehr, sehr viel Zeit und Nerven hereingesteckt in dieses Projekt. Wir werden auf jeden Fall die Fotos des Fundes mit in den Podcast hochladen, alle Informationen, die ihr schon so habt. Und ja, freuen uns wahnsinnig, wenn da der eine oder andere Tipp vielleicht an euch herangetragen wird. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Habt ihr noch einen schönen Abschlusssatz, den ihr loswerden wollt? Hat euch vielleicht, das wäre noch etwas, so dieser Fund so ein bisschen verändert, hat das was mit euch gemacht? Ich nehme an, sowas hattet ihr in der Vergangenheit noch nicht in eurem Leben, oder? So einen Schatz.
Ja, also für mich war noch eine besondere Verbindung zum Weltladen. Also ich gehe dort nicht nur zu arbeiten, sondern ich habe dort etwas Besonderes, mit dem ich mich beschäftige. Genau, das, ja.
Für dich, Stefan? Mhm.
Ja, was mir schon bewegt und verändert, ist die positive Rückmeldung zu der wertschätzenden Art, damit umzugehen. Mhm. Sowohl von Matscht, aber auch von anderen, die sagen, wow, es ist toll, wie du, wie ihr, mit welcher Ehrfurcht, mit welcher Wertschätzung ihr diese heilige Schrift der Muslime, wie ihr damit umgeht, ja, mit den weißen Handschuhen, mit der Tischdecke, mit der Art und Weise, damit umzugehen. Das ist schon was, wo es auch positive Rückmeldungen dazu gibt, ja. Also in Zeiten, wo Korane verbrannt werden und sehr viel Hass und Streit gibt, zu sagen, es gibt Menschen, die einen alten Koran erforschen, damit umgehen, wertschätzend sind, ist schon auch ein Zeichen.
Danke für dieses wunderbare Schlusswort. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und danke, dass ihr heute hier wart.
Vielen Dank. Danke sehr. Danke sehr.
Dankeschön.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer hätte gedacht, dass zwei Indiana Jones heute an der LAN forschen und so eine Rarität in den Händen halten? Das, was Mascht Raschet und Stefan Diefenbach hier auf die Beine stellen, das kann nur mit sehr viel Leidenschaft und Liebe möglich sein und zeigt, finde ich, auf ganz wunderbare Weise, wie so ein Projekt Menschen nochmal ganz anders zusammenbringen kann. Ja, und wenn Sie etwas zu diesem Dachbodenfund beitragen können und Stefan und Mascht helfen können und sollte es noch so ein verrückter oder abstrus erscheinender Gedanke sein, dann melden Sie sich gerne bei den beiden oder auch bei uns. Wir leiten das selbstverständlich weiter. Die Kontaktdaten, die finden Sie in der Beschreibung dieses Podcasts. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir ein bisschen mehr auf Dachböden stöbern, statt Zeit vor dem Smartphone zu verbringen, Podcast-Hörer natürlich ausgenommen, und hoffe, Sie genießen diesen ersten Novembersonntag. Apropos Sonntag, ich hoffe natürlich, dass Sie kommenden Sonntag wieder mit dabei sind und bis dahin bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.